Wenn das, was wir eben gesungen haben, zutrifft, dann können wir dankbar sein. Und es trifft zu. Wir müssen unser Glück nur erkennen. Wir müssen begreifen, dass von Gottes Seite aus wirklich alles geschehen ist. Mehr kann Gott nicht tun, als er getan hat. Er hat alles getan. Am Kreuze rief unser Herr aus, es ist vollbracht. Mehr ging nicht. Der Schuldbrief ist zerrissen. Die Sünde ist vergeben. Aller Schaden ist gut gemacht. Es liegt jetzt nur an uns, ob wir es dankbar annehmen. Und dann auch noch, was wir damit tun. Dass wir es behüten, bewahren, was Gott uns geschenkt hat. Dass wir es ausleben und weitergeben können. Gerade wir als Gotteskinder müssen wachsam sein, aufpassen, denn uns will der Feind Schaden zufügen. Uns möchte er aufhalten. Er möchte sogar, dass wir einander zum Unsegen werden. Aber Gott will segnen, damit wir ein Segen sein können. Da ist es notwendig, Gedanken und Worte unter Kontrolle zu haben. Wie wir es irgendwann schon gelesen haben, dass der ganze Leib, jedes Glied des Leibes, vom Licht Gottes getroffen wird und so dem Worte Gottes unterstellt wird. Erst dann, wenn wir uns Gott unterordnet haben, wird der Feind mit seiner Macht sich uns unterordnen. Vor uns hat er nämlich gar keinen Respekt und gar keine Achtung. Aber vor Gott muss er Respekt und Achtung haben.
Amen.
Und wenn wir uns Gott unterordnet haben, dann muss der Feind sich notgedrungen auch uns unterordnen. Deshalb hat der Herr schon damals gesagt, ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Warum konnte er das sagen? Weil er die gesamte Feindesmacht besiegen würde und auch besiegt hat. Er hat uns damit nur Vollmacht über den schon besiegten Feind aus Gnaden geschenkt. Auch das habe ich schon irgendwann hier gesagt. Bei solchen Versammlungen müssen wir alle Acht geben. Der Feind wird auf jede Art und Weise die Atmosphäre stören wollen. Wollen wir bitte darauf achten, dass es ihm nicht gelingt, in uns oder durch uns etwas zu tun. Wir sind ja hier, um dem Herrn zu begegnen, um Gott zu erleben. Und ich bin sicher, dass wir noch einige ganz gewaltige Stunden haben werden. Es geht aber nicht nur um Belehrung. Es geht darum, dass jeder Einzelne seinen Platz im Reiche Gottes findet, seine Stellung in Christus einnimmt und erkennt, was wir geworden sind aus Gnaden. Wir sprechen ja hauptsächlich über die Botschaft der Endzeit. Aber das darf nicht nur eine Lehre oder Belehrung sein. Es muss Realität werden. Auch da müssen wir uns dessen bewusst sein, dass Gott Sinn und Zweck mit dem, was er getan hat, verfolgt. Und so mögen die vor uns liegenden Tage noch dazu dienen, dass wir tiefer in das hineindringen, was Gott uns bereitet hat. Lasst uns in eine sonderbare Wortbetrachtung heute Vormittag übergehen. Ihr wisst ja, wir sollen das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, und das möchten wir auch tun. Zunächst lese ich, könnt ihr alle gut hören? Ich habe den Eindruck, ich bin im toten Winkel. Zunächst lese ich aus Jeremia, dem 31. Kapitel, von Vers 33. Ein Wort, das Bruder Kupfer gestern Abend so schnell gefunden hat. Jeremia 31, von Vers 33. Darin soll der Bund bestehen, den ich mit dem Hause Israel nach dieser Zeit schließen werde. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es ihnen ins Herz schreiben und will dann ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da braucht dann niemand mehr seinen Genossen und niemand seinen Bruder zu belehren oder Belehrung zu erteilen und ihm vorhalten, lernt den Herrn erkennen, denn sie werden mich allesamt erkennen, die Kleinsten wie die Größten, so lautet der Ausspruch des Herrn. Denn ich will ihnen ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ein wunderbares Wort, das war, wurde, als Gott in Christus den neuen Bund geschlossen hat. Er wollte unser Gott sein und ist unser Gott geworden. Gott war er schon immer, aber jetzt wollte er unser Gott werden. Mein Gott, dein Gott. Ihr kennt den Unterschied. Von Gott spricht jeder, aber dieses persönliche Verhältnis hat Gott mit uns in Christus hergestellt, weil er in Christus persönlich Mensch geworden ist. Und es geht um diese persönliche Beziehung zu Gott, die wir als Söhne und Töchter Gottes bekommen haben. Ein Sohn braucht seine Beziehung zum Vater nicht erst herzustellen. Sie ist von Anfang an da, durch die Geburt. Sie ist da. Genauso muss unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel da sein, wenn wir aus Gott geboren worden sind. Dann bedarf es nur noch des Funkens, der den Keim des Wortes, das in uns hineingelegt wurde, trifft und berührt, damit neues Leben hervorkommen kann. Und wenn das geschieht, in dem Moment können auch wir ausrufen, unser Vater, nicht nur Vater, sondern unser Vater, mein Vater. Das persönliche Verhältnis zu Gott ist hergestellt worden, weil Gott sich persönlich in Menschengestalt als Retter offenbart hat. Wir sind so zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden. So braucht nicht einer den anderen darüber zu belehren. Gott hat uns die Belehrung im Voraus gegeben und hat uns dann den Bund oder durch den Bund hat er das, was er verheißen hatte, wahrgemacht. Heute möchte ich eine Anzahl Bibelstellen lesen, um uns zu zeigen, wie unterschiedlich auch in der Bibel gewisse Begriffe gesagt werden und uns dann zeigen, wie sie durch Gottes Gnade und Hilfe recht eingeordnet werden können und auch werden müssen. Ich beginne damit 2. Petrus, dem 3. Kapitel. Und für diejenigen, die besonders darauf warten, dass Stellung genommen wird zu Fragen, die die Botschaft betreffen, ihr kommt auch noch alle zu eurem Recht. Aber zunächst einmal wollen wir die Wortbetrachtung haben und dann kommen wir zu der Botschaft für unsere Zeit. Wir werden Fragen und Antworten haben über alles, was von Bedeutung ist. 2. Petrus, Kapitel 3, hier lesen wir von Vers 14. Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge, eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie ja auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Ebenso ist es ja in allen seinen Briefen der Fall, wenn er in ihnen auf diese Dinge zu sprechen kommt. In diesen befindet sich allerdings manches schwer Verständliche, das die Unwissenden und Ungefestigten ebenso zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen Schriften tun. Weil ihr dies nun zum Voraus wisst, Geliebte, so seid auf eurer Hut, dass ihr nicht durch die Verirrung der gewissenlosen Leute mit fortgerissen und aus eurem eigenen festen Glaubensstande hinausgeworfen werdet. Wachst vielmehr in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Ihm gebührt die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch für den Tag der Ewigkeit. Welch ein wunderbares Wort der Ermahnung. Die Apostel waren auch Hirten und als Hirten trugen sie das Wohl der Gemeinde auf ihrem Herzen. Es gibt keinen Mann Gottes, der in das Reich Gottes mit einem Dienst hineingestellt wurde, der nicht Sorge trägt, der nicht eine Not, eine Last auf seinem Herzen trägt für die Gesamtgemeinde. An anderer Stelle schreibt ja Petrus, dass wir nicht herrschen sollen, sondern dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Das taten alle Männer Gottes. Und daran zeichnet sich aus, ob ein Mensch von Gott gesandt wurde oder nicht. In den Tagen Salomos ist eigentlich diese göttliche Liebe durch ein irdisches Beispiel ganz offen dargestellt worden. Da wollten zwei Frauen den Anspruch stellen auf ein Kind. Beide sagten, das Kind gehört mir. Und dann wurde Salomo gerufen, der sollte das Urteil sprechen, welcher Frau das Kind nun zugeordnet werden sollte. Ihr kennt alle die Geschichte. Er setzt sich hin und sagt, bringt mir ein großes Schwert. Schöne Rechtsprechung. Bringt mir ein großes Schwert. Und dann sagte er, jetzt werde ich dieses Kind in zwei Stücke teilen und jeder der Frauen die Hälfte davon geben. Und die Frau, die Mutter war, schrie aus Leibeskräften, nicht, nicht, gib der Frau das Kind, aber teile es nicht. Und Salomo hatte es einfach und konnte sagen, das ist die Mutter. Diese Frau mit dem Herzensschrei, die nicht wollte, dass das Kind geteilt wird, das ist die Mutter. Die andere sagte, teile es. Die Sache war geklärt. Es gibt heute viele, die teilen möchten, immer teilen möchten, immer teilen möchten, die immer trennen, die immer spalten möchten. Und das sind diejenigen, die nicht Geburtsschmerzen gelitten haben, die später hinzugekommen sind, sich in ein fertiges Nest gesetzt haben und es anschließend beschmutzten. Männer Gottes, die dazu bestimmt wurden, die göttliche Saat zu tragen, damit Kinder Gottes geboren werden, wie der Tau aus der Morgenröte. Sie kommen nicht, um zu teilen, um zu spalten. Sie kommen, um aufzubauen. Sie kommen, um zusammenzubringen, um zu trösten und so weiter. Jetzt aber gehen wir zu einem ganz schwierigen Teil über. Zu einem ganz schwierigen Teil. Wir werden einige Dinge gegenüberstellen. Wir beginnen mit Lukas 2, mit dem bekannten Wort, das in den letzten Tagen in besonderer Weise hervorgehoben worden ist. Lukas Kapitel 2, Vers 14. Hier steht, Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Zunächst mal das Wort Friede. Wir kommen noch auf die anderen Begriffe zu sprechen, aber hier geht es um den Frieden. Wer dieses Wort liest, der könnte den Eindruck haben, von dem Moment an würde kein Krieg mehr stattfinden. Alles wäre wieder in Ordnung, überall Freude und Friede im ganzen Lande, ja auf Erden. Denn so steht es geschrieben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Schließe aus Offenbarung Kapitel 6, Vers 3 und 4. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 3 und 4. Als hierauf das zweite Siegel geöffnet wurde, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, komm. Da kam ein anderes Ross, ein feuerrotes zum Vorschein, und dem auf ihm Sitzenden wurde verliehen, den Frieden von der Erde wegzunehmen und dass die Menschen einander niedermetzelten, und es wurde ihm ein großes Schwert gereicht. Beides steht in der Bibel. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und genauso steht, dass der Friede von der Erde genommen wurde und dass die Menschen einander niedermetzeln würden. Der Ungläubige liest die Bibel und wird dann irre und fragt sich, ja, du liebe Zeit, was soll nun hier sein, was soll werden? Wir müssen also unterscheiden, um welchen Frieden es sich handelt. Um irdischen Frieden oder um göttlichen Frieden? Um Frieden, der im Herzen ist oder Frieden, der nur ausgerufen wird? Ich lese mit Absicht eine ganze Anzahl solcher Stellen, die sich scheinbar widersprechen, nur um uns zu zeigen, dass wir geistlich gesonnen sein müssen, um alles göttlich einordnen zu können. Deshalb schreibt Paulus, der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Sie sind ihm eine Torheit. Alles erscheint ihm voller Widersprüche. Und zum Schluss sagte, das ist ja paradox, was soll ich damit noch anfangen? Der geistlich Gesonnene hat dann die Gnade von Gott einzuordnen, zu erkennen, wovon spricht es jetzt hier und worum geht es da? Alles zu seiner Zeit, alles auf seinem Platz. In Jesaja Kapitel 9, Vers 6 steht ja das bekannte Wort, das mit der Ankündigung unseres Herrn gegeben wurde, wenn er Mensch werden würde. Jesaja Kapitel 9, hier steht in Vers 6, seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen hat dies verheißen. Besonders geht es mir hier um den ersten Teil. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids. Merkt ihr, worum es hier geht? Der Thron Davids, das haben wir gestern schon erwähnt, ist der Königsthron. Wenn der Herr als Sohn Davids die Königsherrschaft beginnen wird, dann wird natürlich Friede sein auf der ganzen Erde. Was haben wir hier vor kurzem gesagt? In vielen alttestamentlichen Weissagungen ist das erste und das zweite Kommen Christi und das, was in Verbindung damit geschieht, in einem Atemzug ausgesprochen worden. Es muss also unterschieden werden, worum es geht, und wir müssen erkennen, in welch eine Zeit das, was wir lesen, hineingehört. Wenn wir damit gerechnet haben, dass schon beim ersten Kommen Christi Friede auf Erden sein würde und Lamm und Löwe miteinander weiden, dann haben wir die Sache nicht richtig eingeordnet. Lesen wir noch einmal aus Lukas 2, Lukas Kapitel 2, aus dem Gebet des Zacharias, Lukas Kapitel 2, von Vers 79. Um denen Licht zu spenden, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu leiten. Wir könnten viele Bibelstellen aufschlagen, in denen von dem Frieden, den Gott mit uns gemacht hat, geschrieben steht. Es geht um den Bund des Friedens, den Gott mit uns geschlossen hat. Und es beginnt mit dem inneren Frieden, mit dem Frieden der Seele in dir und in mir, ehe dann der Friede auf der ganzen Erde sein kann. Wir lesen weiter aus Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9, Vers 26. Hier wird wiederum ein Ausspruch getan, der zu dem, was an Frieden angekündigt wurde, scheinbar im Widerspruch steht. Daniel 9, Vers 26. Und nach 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter ums Leben gebracht werden, ohne Richterspruch. Und die Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintreten wird. Und bis zum Ende wird Krieg stattfinden. Fest beschlossene Verwüstungen. Die Ankündigung lautete, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids. Hier steht, und bis ans Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Und dann kommen wir noch zu dem Wort, das Paulus in 1. Thessalonicher 5, uns allen sehr bekannt, brauchen wir gar nicht nachzulesen, 2 und 3, geschrieben hat, wenn man sagen wird, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen. Nehmen wir die Worte Jesu aus Matthäus 24. Und es werden Kriege und Kriegsgeschrei sein, Hungersnöte, teure Zeiten und so weiter. Wir sehen, dass es richtig eingeordnet werden muss. Jesus hat Frieden gebracht, den Nahestehenden und den Fernstehenden, Frieden mit Gott, nicht irdischen Frieden, auch der kommt noch, der ist aber noch nicht da. Die Epoche des tausendjährigen Reiches liegt ja noch vor uns. Aber wir leben in dem Zeitabschnitt, in dem wir Frieden mit Gott gefunden haben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und singen können, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzt das Herz. Wir unterscheiden also den irdischen von dem geistlichen Bereich, das menschliche von dem göttlichen und merken ganz genau, wohin die eine und die andere Bibelstelle gehört. Wir kommen noch auf einige Dinge, die wesentlich schwieriger sein werden. Lasst uns Lukas Kapitel 12 lesen. Lukas Kapitel 12, hier lesen wir von Vers 51. Lukas Kapitel 12 von Vers 51. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch. Vielmehr Zwiespalt. Ja, was soll das denn? Dazu braucht der Herr doch nicht zu kommen. Zwiespalt gibt's doch ohne ihn schon sowieso genug. Auch ohne ihn. Dazu braucht ihr doch wahrhaftig nicht zu kommen. Aber hier steht so geschrieben. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, vielmehr Zwiespalt. Denn von nun an werden fünf, die in einem Hause wohnen, entzweit sein. Drei gegen zwei und zwei gegen drei stehen. Der Vater gegen den Sohn, der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegertochter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und dann geht das immer noch so weiter. Im Propheten Micha, im 7. Kapitel. Alles vorausgesagt. Ja, wie sollen wir das jetzt einordnen? Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen? Er ist unser Friede. Sein Name lautet sogar wunderbar, Rat, Kraft, ewig Vater, Friedefürst. Und der Friedefürst sagt, meint nicht, ich sei gekommen, um Frieden zu bringen, sondern vielmehr Zwietracht, sage ich euch. Wie entsteht die Zwietracht? Wann sind 2 gegen 3 oder 3 gegen 2? Wenn 2 sich für den Herrn entscheiden und 3 nicht, stimmt das? Dann beginnt es doch schon. Dann ist die Ernte im Hause. Wenn das ganze Haus selig wird, wohl dem Hause. Aber das ist nicht immer der Fall. Also kann es passieren, dass einige im Hause gerettet werden und die anderen nicht. Ja, es passiert immer wieder, Bruder Ost, das stimmt, ja. Und was ist dann? Dann ist der Haussegen schief. Dann ist kein Verständnis mehr füreinander da. Dann lebt man sich auseinander. Und dann kommt es so weit, dass man sich einander fremd gegenübersteht und einer den anderen anschauen kann und sich die Frage stellen könnte, gehören wir überhaupt zusammen? Sind wir eine Familie? Irdisch gesehen ja. Aber jetzt sind 2 oder 3, um dieses Beispiel weit im Auge zu behalten, aus dieser irdischen Familie geistlich ausgeschieden und sind in die göttliche Familie hineingestellt und gesetzt worden. Und schon verstehen es die einen nicht. Die ungläubig gebliebenen sagen, ja, müsst ihr da zur Versammlung gehen? Ist das denn so? Ihr könnt doch Gott auch hier dienen. Ihr kennt doch all die Argumente. Und schon bringt eins das andere. Zwiespalt ist im Hause, den der Herr gebracht hat. Aber dieser Zwiespalt entstand nur deshalb, weil einige da waren, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Eine Scheidung wurde vollzogen, eine Trennungslinie. Die einen folgen dem Herrn, die anderen nicht. Und so gibt es keinen gemeinsamen Weg mehr. Es steht im Propheten Amos, Kapitel 3 geschrieben, wie können 2 miteinander gehen, es sei denn, sie stimmen überein. Man muss übereinstimmen, aber das, was heute noch nicht ist, das kann morgen schon sein. Aber wir können sehr gut unterscheiden und wissen, wie wir diese Worte einzuordnen haben. Es stimmt, dass der Herr kam, um Frieden zu bringen. Frieden denen, die zum Kreuz kommen würden, wo Gott mit der Menschheit Frieden geschlossen hat. Es gibt keinen Scheinfrieden für Gläubige. Es gibt nur den echten Frieden mit Gott. Und der echte Friede mit Gott wurde da ins Dasein gerufen, wo die Feindschaft hinweggetan wurde und die scheidende Wand, die Trennwand, ebenfalls beseitigt wurde. Da hat Gott Frieden gemacht mit uns. Ein Mensch, der diesen göttlichen Frieden in sich aufgenommen hat, an dem erfüllt sich das Wort und Friede auf Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. So lautet nämlich die wirkliche und richtige Übersetzung. Nicht nur generell und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Die kümmern sich weder um Frieden Gottes noch um Wohlgefallen Gottes. Und Friede auf Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Halleluja. Das ist das große Geheimnis. Die Menschen, an denen Gott Wohlgefallen bekommen hat, sie haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gehen wir schnell zu einem anderen Thema, vielleicht in der gleichen Richtung, aber ein anderer Aspekt. Micha, Kapitel 4. Ihr wisst ja, wir leben in einer Zeit, wo in aller Welt die Parole herausgegeben wird, Schwerter zu Pflugscharen. Ihr kennt dieses Wort oder diesen Satz. Den hört man in Ost und West gleichermaßen, in der ganzen Welt. Jetzt lese ich euch aus der Bibel 2 Gegensätze vor, mit denen Ungläubige wohl nicht fertig werden können. Micha Kapitel 4, Vers 3. Hier steht: Dann wird er zwischen vielen Völkern richten und mächtigen Völkerschaften Recht sprechen, bis in weite Ferne. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern. Kein Volk wird sich dann noch oder gegen ein anderes erheben mit dem Schwert. Hauptsächlich geht es hier darum, dass wir den Zusammenhang erkennen. Dann, wann ist dieses dann? Ihr könnt es in den ersten Versen lesen, auf welche Zeit sich dieses Wort bezieht. Diese Zeit ist jetzt noch nicht. Ich sage euch gleich, in welcher Zeit wir leben. Lasst uns Joel Kapitel 4 aufschlagen und dann werden wir sehen, in welch einer Zeit wir jetzt leben. Joel Kapitel 4. Ihr wisst ja, eins der gewaltigsten Worte Gottes hier ist in Joel. Hier ist von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Viele Dinge sind hier behandelt worden. Joel Kapitel 4, Vers 10. Hier steht: Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Winzermesser zu Lanzenspitzen. Der Feigling sage, ich bin ein Held. Lesen wir gar nicht weiter. Ihr kennt ja die Zusammenhänge. Hier steht, schmiedet die Pflugscharen zu Schwertern und die Winzermesser zu Lanzenspitzen. Der Prophet Micha sagt genau das Gegenteil. Stimmt's? Hundertprozentig das Gegenteil. Ja, was stimmt denn nun? Beides. Halleluja, Amen. Amen. Halleluja, Amen. Beides stimmt, alles stimmt. Jedes Wort Gottes ist absolute Wahrheit. Jetzt aber die Einordnung. Jetzt die Einordnung. Also, wer Joel Kapitel 4 liest, der merkt, dass es um den Tag des Herrn geht, der hereinbrechen wird über die ganze Erde, ein Tag, wie er noch nicht da war. Der merkt, dass es um den letzten Kampf, um die entscheidende Schlacht gehen wird in diesem Zusammenhang. Ihr könnt's mit mir weiterlesen. Joel Kapitel 4. Wir lesen dann von Vers 11 weiter. Eilt und kommt herbei, alle ihr Heidenvölker ringsum, und scharet euch zusammen. Dorthin, Herr, lass deine Streiter hinabziehen. Die Völker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen. Denn dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Ich will gar nicht weiterlesen, denn wenn ich weiterlesen würde hier den nächsten Vers, müsste ich schon gleich zu Offenbarung 14 kommen. Und hier ist eine Anzahl von Schriftstellen, die dann hier steht: Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif geworden. Lest Offenbarung 14. Da steht ganz genau dasselbe geschrieben. Vielleicht sollte ich es doch tun, damit ihr wisst, dass es haargenau geschrieben steht. Offenbarung Kapitel 14. Hier steht's in Vers 16 geschrieben. Ihr könnt ja alle 14, 15 lesen. Ich lese Vers 16. Da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde fahren, und die Erde wurde abgeerntet. Das ist dann schon ziemlich spät, und ihr könnt ja lesen, wie das später weitergeht. Ihr könnt es vielleicht in Vers 19 am besten feststellen. Offenbarung 14, Vers 19. Da ist nämlich davon die Rede. Da ließ der Engel seine Sichel über die Erde fahren, erntete den Weinstock der Erde ab und schüttete die Trauben in die große Zorneskelter Gottes. Es gibt zwei Ernten. Es gibt eine Ernte des Weizens, der in die himmlischen Scheuer hinaufgenommen wird. Und es gibt dann eine Ernte derer, die Gott abgelehnt haben. Ein Strafgericht, das über alle Völker kommen wird. Ihr seht den Zusammenhang. Wir kommen zu Joel Kapitel 4 zurück. In Verbindung mit dem sechsten Siegel ganz klar, hier steht in Vers 15, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Der Herr brüllt vom Zion her und lässt seine Stimme aus Jerusalem erschallen, so dass Himmel und Erde erbeben, aber für sein Volk ist der Herr eine Zuflucht, eine feste Burg für die Kinder Israel. Das ist der Tag, an dem Gott für Israel streiten wird. Wir könnten hier zu Hesekiel 38 gehen und viele andere Bibelstellen mit einbeziehen. Mir ging es lediglich darum, einige Dinge hervorzuheben, um uns zu zeigen, wie schwierig es ist, für die Menschen, wenn sie Gottes Wort lesen, die Dinge richtig einzuordnen? Wundert es uns dann, wenn sie dieselbe Bibel lesen, wie wir sie lesen, und erkennen nicht den Tag und die Zeit, in der wir leben? Nicht den Botschafter, nicht die Botschaft, nicht die Verheißungen, nicht das, was Gott zugesagt hat? Warum? Schlicht und einfach deswegen, weil es ihnen nicht gegeben ist, geistlichen Einblick in das Wort zu bekommen, um die Schrift recht zu teilen und alles in den richtigen Zusammenhang, in die richtige Zeitspanne zu bringen. Wer zum Beispiel die Evangelien liest, muss auch noch unterscheiden, was ist für Israel? Was ist für die Gemeinde? Worum geht es hier? Worum geht es da? Wenn der Herr sagt, betet, dass eure Flucht nicht auf den Sabbat falle oder im Winter geschehe, dann habe ich mit der Sache herzlich wenig zu tun. Das erfüllte sich 70 nach Christo, als Titus die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat. Und Josephus, einer der Geschichtsschreiber jener Zeit, er hat dargelegt in seinen Werken, dass keiner der wahrhaft Gläubigen in Jerusalem zurückgeblieben war. Denn der Herr hatte ihnen gesagt, wenn ihr die Stadt von Kriegsvolk umlagert seht, dann flieht in die Berge Judäas. Und das haben sie getan, der Stimme des Herrn gehorchend. Nicht ein wahrhaft Gläubiger ist umgekommen, als die Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es gab Menschen, die erkannt haben, anhand der Dinge, die um ihnen herum geschahen, wie viel die Uhr geschlagen hatte. Und sie kehrten nicht in ihr Haus zurück, um die Habe zu holen, sondern machten sich auf den Weg. Jetzt ist das genauso. Wer ist denn informiert über die göttlichen Dinge, über das, was vor sich geht? Nur Menschen, die die prophetische Botschaft dieser Zeit gehört haben. Ihr mögt vielleicht nicht immer damit übereinstimmen, aber es steht noch immer geschrieben, das prophetische Wort leuchtet als helles Licht an einem dunklen Ort. Es ist nicht das Wort eines Evangelisten, der heute predigt. Nämlich der eine Evangelist sagt das, der andere Evangelist jenes. Und der dritte kommt mit einer ganz anderen Deutung. Und der vierte wirft alles drei über den Haufen und bringt seine eigene. Darum geht es nicht. Auch nicht um eigene Prophetie. Es geht um das prophetische Wort.
Es haben viele die Gabe der Prophetie betätigt und betätigen sie heute noch und treten das prophetische Wort, das sich vor unseren Augen erfüllt, mit Füßen. Heute sind wir im prophetischen Zeitalter. Heute geht es nicht um das Stückwerk deiner und meiner Prophetie. Heute geht es um die vollkommene Prophetie des Wortes Gottes, nämlich um das prophetische Wort. Ich habe schon viele getroffen und darf mich selber leider damit einschließen, die durch Prophetie, die von Menschen kam, in große Nöte hineingebracht worden sind, Schreckliches durchzumachen hatten an Geist, Seele und Leib. Ich habe aber noch keinen getroffen, dem es geschadet hat, das prophetische Wort zu hören. Im Gegenteil, ihnen ist von Gott ausgeholfen worden. Und deshalb legen wir den großen Wert auf das prophetische Wort. Und wenn ihr in Offenbarung 19 nachliest, dort steht von dem Geist der Weissagung und von dem Zeugnis Jesu Christi. Und das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Weissagung. Der Geist, nicht die Gabe der Weissagung. Der Geist der Weissagung. Das ist ein großer Unterschied. Wir kommen aus dem Stückwerk in das Vollkommene hinein. Selbst im Dienst Bruder Brenhems merken wir spüren doch, wie es da von Klarheit zu Klarheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erleuchtung zu Erleuchtung gegangen ist. Auch er hat die Dinge nur so bringen können, wie sie ihm von Gott gezeigt und geoffenbart wurden. Ihr wisst ja, auch darin hatte Gott eine solche Vorsorge getroffen, an die ein Mensch nicht gedacht hätte. Was wusste ich von einem Heilsratschluss Gottes? Was wusste ich von dem allem, was heute vor sich geht im Jahre 55? Was konnte ich damals wissen? Was konnte ich 1958 wissen, als ich urplötzlich an einem Mittwoch zu zwei dieser Brüder hinging, zu Leo und Jean, und sagte, ich sehe, dass zwischen Brenhem und all den anderen Evangelisten ein großer Unterschied besteht. Könnt ihr mir seine Predigten schicken? So begann es. Ja, wer hat die Vorsorge getroffen? Wer die Entscheidung plötzlich in das Herz gelegt? Warum musste ich's aussprechen? Seit der Zeit habe ich all die Predigten bekommen. Ich durfte mitwachsen. Ich bin nicht irgendwo hineingesprungen, sondern ich bin einfach im Reiche Gottes geistlich mitgegangen, mitgewachsen. 3-4 Wochen, nachdem die Predigt drüben gehalten wurde, landete sie hier in Krefeld. Und ich habe sie nicht einmal, ich habe sie oft gehört. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich nur kurz erwähnen möchte. Viele von denen, die vorgeben, die Botschaft der Stunde zu predigen, würden in meiner Gegenwart, in meiner Anwesenheit nicht predigen, was sie predigen. Ich kenne zwei Dinge zu gut, die Bibel und die Predigten Bruder Brennens. Wie viel wird Bruder Brenhem zugeschrieben? Wie viel wird gedeutet, dass mit Brenhem überhaupt nichts zu tun hat? Und die Volksmenge hört schön zu, wenn da gesagt wird, das ist etwas, das hat Bruder Frank noch nicht veröffentlicht. Und dann zieht das, oh, das ist solch ein Köder. Ihr könnt sich ja vorstellen, macht eine Sache geheimnisvoll, packt sie noch schön ein mit Weihnachtspapier, und dann könnt ihr sie gut verkaufen. Es gibt viele Schwätzer und Schwindler, die von einer göttlichen Berufung und Verantwortung überhaupt noch nichts gehört haben, geschweige sie empfinden, noch eine Ahnung hätten. Aber es muss einfach so sein, weil es zum Ablauf der Endzeit gehört. Ich glaube, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, und das nicht aus uns, sondern weil er über seinem Worte wacht und auch über seinem Volke, das sein Wort aufgenommen hat, lässt er uns nicht von Irrtum in Irrtum fallen, sondern führt auch uns von Klarheit zu Klarheit. Aber auch das wird immer zutreffen, dass Menschen, die den geraden Weg verlassen, sie gehen auf dem Wege Biliams, ein anderer Weg bleibt ihnen nicht übrig. Und dann kommt manches in ihnen auf. Und sie offenbaren dann ihr eigentliches Wesen, das sie vorher noch verborgen gehalten haben. Kommen wir zurück zu diesem Wort oder zu den beiden Schriftstellen. In der einen steht geschrieben, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzenspitzen. Und danach wird uns dann der letzte Kampf beschrieben. Der Kampf bei Harmagedon, im Tal Megiddo, in der Ebene Josaphats, durch die wir ja einige Male gekommen sind. Dort wird die letzte entscheidende Schlacht sein. Wenn die dann vorüber ist und der Herr wiederkommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, dann können all die Kriegsinstrumente wieder schön umgeschmiedet werden, damit die Sache im Weinberg wieder bestellt werden kann. Alles zu seiner Zeit im richtigen Zusammenhang. Auch da könnten wir zu Jesaja 65 und vielen anderen Bibelstellen gehen, um uns zu zeigen, wie das vonstatten gehen wird. Einen Gedanken möchte ich hier aus Micha 4, dem dritten Vers, noch hervorheben und ihn dann aus dem Neuen Testament noch einmal lesen, wie schon gestern Abend oder gestern Nachmittag getan. Micha 4, Vers 3. Dann wird er zwischen vielen Völkern richten. Jetzt lese ich Matthäus. Schlagt es bitte mit mir auf. Matthäus 25, Vers 31. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden. Amen. Merkt ihr, wie genau die Worte zueinander passen? Ich lese euch doch noch aus dem Propheten Jesaja, dem zweiten Kapitel vor, damit ihr wisst, dass es dahin gehört. Jesaja Kapitel 2. Hier steht's ähnlich, wie wir es schon gelesen haben, und zwar von Vers 4. Jesaja 2 von Vers 4. Dann wird er zwischen den Völkern richten und vielen Völkerschaften Recht sprechen, und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern. Wenn wir jetzt noch in Betracht ziehen, wann diese Propheten lebten, der eine Jesaja zum Beispiel 810 Jahre vor dem Kommen Christi, all die anderen zu ganz verschiedenen Zeiten, und sie haben durch den Heiligen Geist in göttlicher Harmonie das niedergeschrieben, was ihnen durch Inspiration zuteil wurde. Amen. Wenn heute jemand von demselben Geist Gottes inspiriert ist, dann wird er die gleiche Harmonie im Worte herstellen. Amen. Denn es gibt keinen Widerspruch, den kann es nicht geben. Äußerlich mag es so erscheinen. In der Tat kann es so nicht sein. Aber wenn ihr in Jesaja 2, Vers 2 liest, da steht von der Endzeit In der Endzeit wird es geschehen, dass der Tempelberg des Herrn fest gegründet dasteht an der Spitze der Berge. Und zwar, und das heißt, kommt, lasst uns zum Hause Gottes und zum Volk Gottes hinaufgehen. Was ist? Es zeigt uns hier schon den Übergang zum tausendjährigen Reich. Wer will, dass wir noch zwei oder drei Vergleiche machen, die auf einer ganz anderen Ebene liegen? Schlagt mit mir Johannes 17 auf. Wir müssen die Zeit ja nutzen, um möglichst viel Wort Gottes zu betrachten, mit dem einen Gedanken, dass uns geholfen wird, Gottes Wort in den verschiedenen Zusammenhängen besser zu verstehen. Johannes 17, 21, uns allen sehr bekannt. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so lass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Über die Einheit ist auch sehr viel die Rede. Aber es gibt zwei Einheiten, eine göttliche und eine nicht göttliche. Eine Einheit mit und durch und unter Christus als dem Haupt der Gemeinde. Und dann gibt es eine Einheit unter dem Antichristen. Am Ende wird es nur zwei Dinge geben, geistlich gesprochen. Hier steht, auf dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist. Wann können wir mit Christus eins sein? Jesus in Menschengestalt, als Menschensohn, sagte, wie du, Vater, in mir bist. Weil Gott in diesem Fall als Vater im Sohne war, bestand eine völlige Einheit. Wenn der Sohn in dir und in mir ist, dann ist diese Einheit wieder zurückgebracht zu Gott. Gott in Christus, Christus in uns. Und die Vereinigung ist vollkommen geworden. Nicht eine Einigkeit unter irgendeinem Oberhaupt, sondern was schreibt Paulus an die Galater im ersten Brief? Da es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt nur eine Verbindung mit Gott, die ist durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Mit dir, mit mir, mit uns allen. In einem Verein können die Leute sich einigen. Da werden die Vorschriften zu Papier gebracht, die Satzungen sind alle vorhanden und dann sagt ein jeder ja, aber so geht das hier bei uns nicht. Es muss eine geistliche Einheit da sein. Von den ersten Gläubigen heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren einmütig, einen Mut, einen Geist, einen Sinn, einen Zweck, eine Gemeinde, eine Wahrheit, eine Liebe. Alles von Gott kommend, in der Gemeinde offenbar werdend, weil Christus Wohnung genommen hatte durch den Geist in den Herzen der Einzelnen. Also Einheit unter den Gläubigen mit Jesus Christus. Christus in dir, Christus in mir, du und ich, die Verbindung zu ihm, eins mit seinen Worten, eins miteinander durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nicht siehst du das so oder siehst du das so, sondern siehst du es, wie Gott es sieht, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie oft sind Brüder, die noch immer umhergehen, sagen, ja, siehst du das so? Hört doch auf mit eurem Sehen. Wer sehend geworden ist, der danke Gott und gehe seinen Weg. Wir haben es immer wieder hervorgehoben, wir werden von Gott gelehrt, durch das Wort und durch den Geist. Jetzt kommen wir aber, was die Einheit betrifft, wieder zu einem besonderen Wort in Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12. Hier ist dann von Vers 52, Lukas Kapitel 12, von Vers 52, den haben wir schon, den einen Teil haben wir bereits gelesen. Lukas 12, 52 und 53. Lest jetzt diese Verse noch einmal und dann vergleicht es mit dem Frieden und mit dem Einssein. Der Herr ist gekommen, um Frieden zu bringen. Wem? Dem, der es annimmt, der es glaubt, der sich aus allem heraus reißt oder reißen lässt. Und ein solcher Mensch wird Frieden in seinem Herzen tragen. Wir haben auch das hier schon gelesen in Lukas 12, nämlich den 51. Vers. Meint nicht, ich sei gekommen, um Frieden zu bringen. Wir haben es hervorgehoben. Beides läuft parallel. Das eine erfüllt sich in dem göttlichen Samen, in den Kindern Gottes, die plötzlich ein Fremdkörper werden, in der Familie, in der Gesellschaft, im Lande, ganz gleich, wo wir uns befinden mögen auf Erden. In dem Moment, wo die Nachfolge Jesu Christi ernst gemeint ist, müssen wir sein Kreuz oder unser Kreuz auf uns nehmen und ihm folgen. Es wird keine Anerkennung auf Erden geben. Ich kann euch das vorlesen aus dem Johannesevangelium, dem 17. Kapitel. Denn hier sagt der Herr von uns als den Seinen, dass wir nicht von dieser Welt sind, wie auch er nicht von dieser Welt war. Ich lese aus Johannes 17 von Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dir gehören sie an, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Amen. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben in Wahrheit erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben den Glauben gewonnen, dass du es bist, der mich gesandt hat. Hier ist vom Namen die Rede und vom Wort. Wenn uns der Name, in dem sich Gott geoffenbart hat, kundgetan wurde, dann werden wir auch sein Wort hören. Nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen. Eigentlich suche ich noch die Stelle, wo geschrieben steht, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Vers 11. Dann lesen wir Vers 11. Johannes 17, Vers 11. Hier steht, und ich bin nicht mehr in der Welt, doch sie sind in der Welt. Während ich zu dir gehe, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir anvertraut hast, damit sie alle eins seien, wie wir es sind. Vers 15 wird vorgeschlagen. Ja, wir könnten das ganze Kapitel lesen. lesen wir Vers 14 und 15. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. Also, er war nicht von dieser Welt, und auch wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt. Er war auch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Menschen, die aus Gott geboren sind, deren Bürgertum ist im Himmel. Wir tragen hier irgendeinen Pass, einen Ausweis, der hat nur mit unserer irdischen Nationalität zu tun. Unser Bürgertum ist im Himmel. Gott hat eine Schar aus allen Sprachen, Völkern und Nationen herausgerufen. Wir haben uns damit abzufinden, dass die Welt uns nicht haben will, dass sie uns ausstößt, dass wir verkannt werden. Ist das so? Wir müssen uns damit abfinden. Wohl dem, der sich dann noch nicht einmal beklagt, sondern sagt, Herr, das ist ja schön so, denn daran erkenne ich, dass ich ja gelöst bin von dieser Erde, dass meine Wurzeln rausgerissen wurden, dass ich wiedergeboren bin und dass ich gerne heim möchte. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Abraham suchte die zukünftige Stadt. Er wohnte in Zelten. Und wisst ihr, was er sagte? Ich suche die Stadt, die Gott erbaut hat, die die festen Grundmauern hat. Und Paulus schreibt in Galater 4, dass Jerusalem droben ist unser aller Mutter. Dahin gehören wir. Wir sind von oben her geboren. Je nach Übersetzung heißt es in Johannes 3, wer von Neuem geboren wird oder wer von oben her geboren wird. Von Neuem geboren bedeutet durch den Geist und das Wort wiedergeboren zu werden. Wollen wir dem Herrn von Herzen dafür danken und wissen, dass wir als Gläubige das Gebot des Herrn dadurch erfüllen, dass wir einander lieben, und zwar mit der göttlichen Liebe, die auf Golgatha offenbar geworden ist. Viele Menschen sprechen von der Liebe Gottes, und sie wissen nicht, wovon sie reden. Bei ihnen geht die Liebe dann so weit, wie man ihres Weges geht. Und in dem Moment, wo vielleicht eine kleine Meinungsverschiedenheit aufkommt, da hört dann die Liebe auf. Und so geht das nicht. Die Liebe Gottes ist grenzenlos, und sie wurde auf Golgatha offenbar. Also hat Gott die Welt geliebt. Das ist die tätige, die unter Beweis stehende Liebe Gottes, offenbar geworden in Versöhnung, Erlösung, Vergebung, Gnade, Heil und alles, was dazu gehört, wenn wir zu den Erlösten gehören. Dann ist Versöhnung, dann ist Vergebung für dich und für mich und füreinander eine göttliche Selbstverständlichkeit. Wer noch Mühe hat, einem anderen zu vergeben, der frage sich, ob ihm seine Vergebung schon von Gott verklärt wurde. Oder ob er einmal glaubt und dann nicht, und dann glaubt und dann nicht. Heute ja, morgen nein, übermorgen im Zweifel und dann wieder ja und dann wieder nein. Soll ich noch an 2. Korinther Kapitel 1 erinnern, 20, 21? Alle Verheißungen Gottes sind in Christus, ja und Amen. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Kolosser 1, er ist unsere Versöhnung. Er ist unser Friede. Er ist unser Heil. Er ist alles in allem. Nehmen wir es doch einmal als ein vollkommenes Gnadengeschenk unseres Gottes an. Und zweifeln wir nicht länger daran. Und dann werden wir auch Johannes 13 in die Tat umsetzen können. Johannes 13, 34 und 35. Hier steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Möge es eine göttliche Liebe sein, die alles überwindet, die alles erträgt. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Manchmal haben wir Prüfungen zu bestehen, Dinge, die uns ganz und gar gegen den Strich gehen. Aber lasst uns die Gnade Gottes höher schätzen als alles andere und das Band des Friedens festhalten. Daran muss man festhalten. Man muss den Willen dazu haben. Es gibt zweierlei Begabungen. Die einen haben eine direkte Begabung mit einem einzigen Satz, etwas vom Zaun gebrochen zu haben. Mit einem einzigen Satz kann es schon passiert sein. Und die anderen haben die Begabung, mit einem Satz schon das Passierte wieder gut gemacht zu haben. Menschen des Friedens werden von Gott im Frieden geleitet. Und wer im Frieden geleitet wird, ereifert sich nicht. Und wer sich nicht ereifert, der spricht nicht schnell unbedacht. Wer ruhig bleibt, der hat noch Zeit zu überlegen, ehe er was sagt. Sogar noch zu überschlagen, was das Gesagte eventuell mit sich bringen könnte. Also wollen wir Gott darum bitten, dass wir in Ruhe und in Frieden bleiben. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Eine kleine Ereiferung und schon mag es leid tun, was wir gesagt haben. Also im Frieden durch den Geist Gottes geleitet zu werden und vielleicht zweimal nachdenken, ehe man einmal spricht. Das sage ich mir genauso wie uns allen. Gott wird Gnade schenken, dass wir auch mit Worten und mit Werken dem Herrn dienen und einander zum Segen werden und so die Einheit im Geiste durch das Band des Friedens aufrecht erhalten können. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine große Auswirkung haben. Und da möge Gott uns Gnade schenken, auf seiner Seite zu stehen und wirklich als Friedensstifter da zu sein. Denn so steht es geschrieben. Er hat die beiden in sich vereint und hat einen einzigen neuen Menschen als Friedensstifter gemacht. Der neue Mensch in dir und in mir, kann nichts anderes sein als das, was der ist, der uns gezeugt hat. Und wer aus Gott geboren ist, muss das Wesen Jesu Christi haben. Und wenn er es hat, wird es offenbar werden. Möge es dem Herrn aus Gnaden gelingen. Haben wir den Willen dazu? Möchten wir, dass es geschieht? Denn wir müssen wollen. Und Gott schenkt dir das Wollen. Er schenkt das Verlangen. Und dann lässt er uns wissen, ich habe alles schon bereitet. Kommet und nehmet aus meiner Fülle Gnade um Gnade. Gott segne uns alle. Amen. Amen.